Guten Tag und willkommen zu unseren News im Licht der Bibel. Der Global Gender Gap Report ist ein vom Weltwirtschaftsforum seit 2006 jährlich erstellter, umfangreicher wissenschaftlicher Bericht, der in mittlerweile 153 Ländern den Gender Gap, die Lücke in der Gleichstellung der Geschlechter, analysiert. Der Report ist in die vier Bereiche Wirtschaft, Bildung, Gesundheit und Politik untergliedert und ordnet dabei die Staaten jeweils nach Rang. So beginnt Wikipedia seine Beschreibung des Global Gender Gap Reports, der 2021 zum 16. Mal herausgegeben wurde. In diesem rangiert Island zum 12. Mal in Folge auf Platz 1. Deutschland kommt in den weltweiten Top 10 gar nicht vor. Es belegt Platz 11 und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um einen Platz verschlechtert, wie auch Schweden, welches auf Platz 5 rangiert und damit in der Gleichstellungspolitik als Vorzeigeland gilt. Beschränkt man sich auf den Vergleich der Länder Westeuropas und Nordamerikas, ist Deutschland auf Platz 7 wiederzufinden, hinter Island, Finnland, Norwegen, Schweden, Irland und der Schweiz. Dabei gibt es grundsätzliche, konzeptionell bedingte Kritik an dem Global Gender Gap Report. So wird vom Gender-Kompetenzzentrum zu bedenken gegeben, dass das Ranking auf relativen Werten beruht. Der damit verbundene Anspruch des Berichts ist, eine Aussage über den Grad der Gleichstellung unabhängig vom Grad der Entwicklung zu machen. So stehen Länder, in denen es Frauen und Männern gleich schlecht geht, in diesem Ranking weiter oben als Länder, in denen es Frauen sehr gut geht, Männer aber im Vergleich noch besser. Beispiele dafür wären Namibia und Ruanda auf den Plätzen 6 und 7, sowie Österreich und Dänemark auf den Plätzen 21 und 29. Einem weiteren Kritikpunkt widmet Wikipedia einen ganz eigenen Artikel unter dem Stichwort oberer Grenzwert des Gender Gap Index. Hierbei geht es darum, dass durch den Report eine Ungleichheit im Sinne der Benachteiligung der Frauen gegenüber den Männern, nicht aber umgekehrt dargestellt werden könne. Weiterhin wirft die Tatsache, dass wenn in einem Land mehrheitlich Frauen zu einem größeren Teil der Zeit für die Kinder und Männer für das Einkommen sorgen, dieses Land in der Statistik nach hinten rutscht. Dabei stellt dieser Sachverhalt prinzipiell überhaupt keine Benachteiligung für irgendjemanden dar, sondern kann in den meisten Fällen für alle Beteiligten der Idealfall sein. Zurück zum Vorzeigeland Schweden in Sachen Gleichmacherei. Dort bestimmte 1998 der schwedische Staat, dass die Geschlechtergleichstellung in schwedischen Kindergärten vorangetrieben werden solle. Das große Ziel, jedes Kind solle sich so entwickeln, wie es möchte und nicht durch geschlechtsspezifische Stereotypisierungen in der Erziehung und die Erwartungen der Gesellschaft in eine bestimmte Richtung gedrängt werden, berichtete Zeit Online. Damals war Egalia die umstrittenste Vorschule Schwedens. Ihr Ziel, eine geschlechtsneutrale Erziehung. Laut Edition F sollte der im Jahr 2011 von der Vorschullehrerin Lotta Rajalin mit einigen Kollegen eröffnete Kindergarten Egalia ein Ort der Gleichheit sein. Ein Ort, um eine Antwort zu geben auf eine uralte Frage, nämlich ob die Natur oder die Gesellschaft oder beide bestimmt, welchen Weg Mädchen und Jungen im Leben einschlagen, welche Rolle sie annehmen. In den Bücherregalen ständen eher keine Klassiker wie zum Beispiel Märchen, sondern Neuerscheinungen, die sich mit Themen auseinandersetzen, die zu einer normalen Kindheit heute dazugehören. Adoption und gleichgeschlechtliche Elternschaft zum Beispiel. Auch die Sprache wurde angepasst. Im Schwedischen gibt es neben den Personalpronomen er, hon und sie, han, auch das neutrale hen. Am ehesten mit dem deutschen es zu übersetzen, mit dem Frauen und Männer, Jungen und Mädchen konsequent angesprochen werden. Es ist nie von Jungen und Mädchen die Rede, sondern von Freunden. Hier wird Kindern nicht nur keine Identität gegeben, sondern ihre von Gott gegebene Identität genommen. Wohin eine solche am Egalia-Kindergarten exemplarisch zu studierender Erziehung führt, wird in England deutlich. Dort sind verschiedene Kliniken in Ballungsräumen bereits seit Jahresbeginn dazu übergegangen, auch Männer etwa vor einer Chemotherapie zu fragen, ob diese schwanger seien, berichtet der Wochenblick unter Berufung auf Daily Mail. Demnach seien bereits 2017 die Regularien dahingehend geändert worden, dass man die zu Befragenden von Frauen im gebärfähigen Alter in Individuen mit Gebärpotenzial umbenannt habe. Im vergangenen November habe der Verband der britischen Röntgentechniker den Medizinern dann den Rat erteilt, dass es wichtig sei, alle Patienten auf die Möglichkeit der Schwangerschaft hin zu überprüfen. Für solche Art Anordnungen stehen extreme Ausnahmen Pate, die einer Allgemeinheit als Normalfall übergestülpt werden. Beispiel ist der Journalist Hayden Cross, der eigentlich als Paige Cross geboren wurde und als der erste schwangere Mann in England im Jahr 2017 ein Kind zur Welt brachte. Bei einer Geschlechtsumwandlung behielt er seine weiblichen Fortpflanzungsorgane und brachte Anfang des Jahres ein zweites Kind zur Welt. Auch Deutschland will hier nicht nachstehen. Die Universität Bonn stellt Tampons und Binden gratis zur Verfügung für Studentinnen und Studenten, denn auch männliche Studierende menstruieren, führt Stefan Milius in der Weltwoche aus. Auch hier handelt es sich nicht um ein wirkliches gesellschaftliches Phänomen, das einen Handlungsbedarf nach sich zöge, sondern um eine konstruierte, unnatürliche Realität. Die Bibel spricht sich gegen solcher Art, gegen den Schöpfungsgedanken und das Wohlergehen des Menschen gerichtete Gleichmacherei aus. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. So steht es geschrieben in 1. Mose 1, 27. Wer bewusst und willentlich an diesen Grundfesten rüttelt, arbeitet an der Zerstörung der Gesellschaft und des gesunden menschlichen Zusammenlebens. Wie Amazing Discoveries Mitte März berichtete, brachte der National Catholic Reporter den Papst als Vermittler im Ukraine-Konflikt ins Spiel, indem er titelt: Während die Ukraine blutet, könnten Papst Franziskus und der russische Patriarch Kyrill als Unterhändler auftreten. Dieses Szenario scheint sich mehr und mehr zu bewahrheiten. Um als Vermittler auch von Russland anerkannt zu werden, hält sich der Vatikan mit offener Kritik an Russland auffallend zurück. Wie der Spiegel berichtete, hatte der Deutsche Bundestag am 28. April 2022 mit großer Mehrheit die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gebilligt. Einen Tag später war in der feministischen Zeitschrift Emma ein offener Brief veröffentlicht worden, der Waffenlieferungen aus Deutschland an die Ukraine missbilligte. Das Schreiben war unter anderem unterzeichnet von 28 Erstunterzeichnern, unter anderem von der Feministin und Journalistin Alice Schwarzer, den Schriftstellern Martin Walser und Juli C., der Theologin Antje Vollmer, dem Musiker Reinhard May und dem Kabarettisten Dieter Nuhr. In dem Brief wird davor gewarnt, dass Deutschland durch die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine selbst Kriegspartei werden könne. Ein möglicherweise sogar atomarer Gegenschlag wäre Auslöser für einen dritten Weltkrieg. Außerdem bedeuten weitere Waffenlieferungen in die Ukraine nicht notwendigerweise weniger Leid für die ukrainische Bevölkerung. Das Gegenteil könne der Fall sein. Während die Veröffentlichung dieses Briefes viel Zustimmung bekam, der Brief wurde bis zum 8. Mai von mehr als 250.000 Menschen unterzeichnet, zog er ebenso viel Kritik auf sich. Nun hat der Papst laut Vatican News in einem Interview mit der Corriere della Sera ebenfalls Zweifel an den Waffenlieferungen an die Ukraine geäußert. Ich weiß nicht, wie ich antworten soll. Ich bin zu weit entfernt von der Frage, ob es gerechtfertigt ist, die Ukrainer zu beliefern. Als Gründe für den Krieg machte Franziskus den Handel mit Waffen aus, einen Skandal, dem nur wenige widersprechen würden. Der Papst sprach auch von einer Wut, die vielleicht durch das Gebell der NATO an den Toren Russlands ausgelöst wurde, was den Kreml dazu gebracht habe, falsch zu reagieren und den Konflikt zu entfesseln. Außerdem habe der Papst auf eine Initiative der Hafenarbeiter Genuas hingewiesen, die vor 2 oder 3 Jahren beschlossen hätten, Konvois mit Waffenlieferungen für den Jemen zu stoppen. Außerdem erklärte Franziskus in dem Interview, dass ein Besuch in Kiew momentan nicht anstehen würde. Ich spüre, dass ich nicht gehen sollte. Zuerst muss ich nach Moskau gehen, zuerst muss ich Putin treffen. Allerdings sei er nur ein Priester, der lediglich tue, was ein Priester tun könne, wenn Putin nur die Tür öffnen würde. Während Franziskus den russisch-orthodoxen Patriarch Kirill als Vermittler ausschließt mit der Begründung, dass dieser Putin in seinem Denken zu nahe stehe, bringt er sich selbst für die gleiche Rolle ins Spiel und versucht, die Tür wenigstens einen Spalt offen zu halten. Der Papst als erfolgreicher Vermittler in einem Konflikt, der die Welt bewegt. Dieses Ereignis könnte die Welt dem Szenario näher bringen, welches in Offenbarung 13 beschrieben wird. Eine ganze Welt unterwirft sich einer antichristlichen Macht und ist bereit, das Mahlzeichen an Hand und Stirn anzunehmen, welches als das Mahlzeichen des Tieres bezeichnet wird. Danke fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal bei unseren News im Licht der Bibel. Auf Wiedersehen.